ARD. SWR Kultur. Forum. Bauen alleine reicht nicht, warum Wohnungsnot die Demokratie gefährdet. Zu wenig sozial, zu wenig ökologisch, zu ineffizient. Als die Bundesregierung den sogenannten Bauturbo beschloss, hagelte es Kritik am Gesetzespaket rund um das Vorhaben. Auch die Ampelregierung wollte die Wohnungsnot angehen, doch mehrere Jahre und Milliarden Euro später ist diese nach wie vor ein Riesenproblem. Wohnungsnot ist eine drängende soziale Frage, die auch bei den Landtagswahlen in diesem Jahr überall Thema ist. Konzepte liegen reihenweise vor. Aber warum scheitern diese seit Jahren? Ist es überhaupt sinnvoll, mehr Wohnungen zu bauen? Und wie gefährlich ist die Wohnungsnot für die Demokratie? Darüber reden wir im SWR Kulturforum mit Peter Burg vom Institut Bauen und Wohnen in Freiburg. Er berät unter anderem Kommunen und Verbraucherzentralen. Mit Yvonne Franz, sie ist Stadtgeografin und Senior Lecturer am Institut für Geografie und Regionalforschung der Universität Wien und sie leitet das Programm Kooperative Stadt- und Regionalentwicklung. Und mit Rolf Gassmann, er ist Vorstand des Mieterbunds Baden-Württemberg. Am Mikrofon ist Andrea Beer. Herr Gassmann, Sie befassen sich seit Jahrzehnten mit Wohnungspolitik, waren früher für die SPD im Landtag und dort wohnungsbaupolitischer Sprecher Ihrer Partei. In diesem Jahr wird nach unterschiedlichen Quellen voraussichtlich wieder zu wenig gebaut. Es würden 300.000 Wohnungen benötigt in Deutschland. Warum wird eigentlich zu wenig gebaut?
Weil das seit Jahrzehnten im Wohnungsbau ein Rein in die Kartoffeln und ein Raus in die Kartoffeln gibt. Ich erinnere mich an Jahre, als zum Beispiel in Baden-Württemberg 15.000 Sozialwohnungen pro Jahr gefördert worden sind und wenige Jahre später wurden 0 Sozialwohnungen für ganz Baden-Württemberg gefördert.
Können Sie kurz sagen, was meinen Sie jetzt genau mit rein in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln?
Damit meine ich, dass mit staatlichen Mitteln bezahlbarer Wohnungsbau gefördert wird. Wir nennen das in Deutschland sozialen Wohnungsbau. Nur der ist momentan auch bezahlbar. Wir haben im Neubau ansonsten 18 Euro, 17 Euro pro Quadratmeter Monatsmieten. Im sozialen Wohnungsbau sind wir bei 10 bis 12 Euro pro Quadratmeter. Das ist für den Durchschnittsverdiener noch bezahlbar. Und je weniger der Staat fördert, desto weniger Sozialwohnungen können auch gebaut werden. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und da sind nicht nur die Länder schuld gewesen, die sich aus dem Wohnungsbau zurückgezogen haben, sondern die gesamte Politik. Man hat zum Beispiel Anfang der Jahrtausenderwende das Grundgesetz geändert und den Bund aus der Förderung des Wohnungsbaus völlig entlassen. Das hat man einige Jahre dann später als Fehler erkannt und dann das Grundgesetz wieder geändert, sodass der Staat wieder fördern kann. Aber das meine ich mit rein in den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Wir bräuchten eine kontinuierliche Förderung des Wohnungsbaus.
Wohnungsbau ist eine. Kommen wir noch dazu, Herr Burg, teilen Sie diese Einschätzung?
Die Grundumstände des Bauens haben sich halt auch völlig verschoben, dramatisch verschoben. Also wir haben hohe Zinsen, hohe Baukosten, hohe Grundstückskosten. Und die Mieten, die damit einhergehen oder die dann am Ende da rauskommen bei der Rechnung, die sind so hoch, dass die praktisch nicht mehr bezahlbar sind. Wir sind bei weit jenseits 20 Euro den Quadratmeter mittlerweile. Und solange die Regierungen nicht bereit sind, grundlegende Punkte zu ändern, und was können sie ändern? Mit dem Bauzins ein bisschen schwierig, bei den Baukosten geht's so. Da gibt's so sehr, ich sag mal, sehr schwierige Versuche im Moment, das hinzubekommen. Ich glaube nicht, dass es so klappt, wie die da glauben. Zumal ja niedrigere Erstellungskosten erstmal durchgegeben werden müssen an die Mieterinnen und Mieter. Daran glaube ich nicht. Das wird eher die Margen erhöhen. Das kennen wir vom Benzin. Und dann bleiben die Grundstücke und die Grundstückskosten. Da müsste man halt mal wirklich ran.
Frau Franz, die Gemeinde Wien gilt ja vielen in Deutschland als Eldorado für Mieterinnen und Mieter. Was klappt denn in Wien, was in München, Berlin oder Leipzig nicht funktioniert?
Ja, ein Begriff, der jetzt gerade schon gefallen ist, ist Kontinuität. Ich denke, im Vergleich zu vielen Großstädten Europas und ganz besonders in Österreich, Wien, Österreich auch gesamt gesehen, ist Kontinuität ein wichtiges Schlagwort. Also hier ist eben nicht schnell rein in die Kartoffeln und raus in die Kartoffeln passiert, sondern über viele Jahrzehnte, bald 100 Jahre lang, kontinuierlich in den sogenannten sozialen Wohnungsbau investiert worden. Die Krux liegt allerdings im Detail und auch wenn ich eine Fußnote hinzufügen kann, ist hier auch an allen Stellen nachzujustieren, weil nicht alles kontinuierlich in die Richtung geht, wie wir uns das wünschen würden.
Aber ist dennoch zum Beispiel im Unterschied zu möglicherweise München, Berlin oder Leipzig in Wien einfach der Wohnungsmarkt nicht ganz so ein Spekulationsmarkt wie in Deutschland?
Bedingt. Ich würde das tatsächlich differenziert beantworten. Also den großen Anteil des sozialen Wohnungsmarktes, den Sie gerade schon angesprochen haben, Gemeindebauwohnungen, aber auch gemeinnützig geförderter Wohnbau, den haben wir jetzt noch gar nicht reingebracht. Unsere im Wiener Jargon sogenannten Genossenschaften, die diesen Wohnraum zur Verfügung stellen, bieten fast 2/3 des sozialen Wohnungsmarktes im gesamtstädtischen Wohnungsmarkt an. Das heißt, für sehr viele, die gewisse Kriterien erfüllen, ist dieser Wohnungsmarkt zugänglich und auch einer, der bezahlbar ist. Allerdings haben wir wie der andere Stadt auch den sogenannten frei finanzierten Wohnungsmarkt. Das sind dann Hausrechnung 1/3. Und dort passieren exakt dieselben Prozesse, wie wir sie in München, in Berlin, in Paris, in London sehen, nämlich Finanzialisierung des Wohnungsmarktes, Betongold, Immobilie, eine Verknappung des bezahlbaren Wohnraums und auch ein Aufweichen der Regularien, wie beispielsweise Mietrechtsgesetze.
Herr Burg, wie wurde denn eigentlich aus einem gesteuerten Wohnungsmarkt ein Spekulationsmarkt in Deutschland?
Also wir hatten in der Weimarer Republik bereits eine sogenannte Wohnungszwangswirtschaft, also einen sehr stark reglementierten Wohnungsmarkt. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten übernommen worden. Wir hatten natürlich eine große Wohnungsnot und das musste schnell gesteuert werden. Die Leute mussten unterkommen, brauchten ein Dach über dem Kopf. Die erste Bundesregierung hat es übernommen weitgehend. Und hat dann binnen weniger Jahre, so etwa 12 Jahre, zwischen 1949 und 1961, haben die so um die 6 Millionen Wohnungen gebaut, dachten, naja, offensichtlich kriegen sie das hin und können das Ganze wieder ein bisschen in den Markt entlasten. Das hat man aber sehr schnell gemerkt, dass es nicht funktioniert. Und wir hatten schon Anfang der 1970er die ersten mietrechtlichen Gesetzgebungen wiederum und hatten dann aber wieder eine Gegenbewegung, das war so 89, 90, als die Wohnungsgemeinnützigkeit aufgehoben wurde, dann Anfang der 2000er Jahre, als der deutsche Wohnungsmarkt für internationale Investoren geöffnet wurde und dann ist letzten Endes aus einem sehr reglementierten Wohnungsmarkt ein Wohnungsmarkt vor dem Hintergrund relativ freier Spekulation geworden.
Herr Gassmann, Sie haben vorhin schon mögliche Konzepte und Modelle angesprochen, wie man dem entgegenwirken kann. Was würden Sie denn jetzt konkret in unserer jetzigen Lage machen?
Die eine Stellschraube ist zunächst mal, dass wir Mieter vor diesen explodierenden Mietkosten besser schützen. Insbesondere Ältere, bei denen dann als Rentner das Einkommen sinkt, zahlen oft 40% und mehr auf ihres Einkommens für die Miete. Und wir brauchen deswegen strengere Mietpreisvorschriften, um die Bezahlbarkeit zu ermöglichen. Das schließt aber nicht aus, dass wir auf der anderen Seite auch mehr Wohnungsbau brauchen. Und hier ist die öffentliche Hand gefordert. Wir brauchen mehr Sozialwohnungen. Ich will jetzt nur mal eine Zahl auch nennen. Die letzte Koalition hatte sich ja vorgenommen gehabt, in Deutschland 100.000 Sozialwohnungen zu bauen pro Jahr. Das hätte für Baden-Württemberg zum Beispiel bedeutet, dass es 14.000 Wohnungen hätten sein sollen. Tatsächlich sind um die 2000 Wohnungen pro Jahr entstanden, also ein Siebtel von dem, und da merken wir. Aber wir brauchen auch ein stärkeres Engagement des Staates beim Bauen selber. Die Länder wie bei Baden-Württemberg, auch Bayern, haben ja vor 10, 15 Jahren ihre eigenen Landeswohnungsgesellschaften verkauft. Das war ein wichtiger Player am Wohnungsmarkt. Wenn Genossenschaften oder Kommunale nicht bauen wollten oder bauen konnten, konnte die landeseigene Wohnungsgesellschaft einspringen. Und jetzt gibt es keine Landeswohnungsgesellschaft in Baden-Württemberg mehr. Deswegen ist eine wichtige Forderung von uns, dass eine solche Gesellschaft wieder gegründet wird, die dort bauen kann und bauen soll, wo eben die anderen nicht bauen, und dass die Mittel, die dann erhöht werden müssen, auch abgerufen werden.
Jetzt will ja zum Beispiel Bundesfinanzminister Lars Klingbeil eine sogenannte Bundesbaugesellschaft gründen, die bezahlbaren Wohnungsbau garantieren soll. Soll keine Baufirma sein, auch keine Behörde, sondern entwickeln und Kreditgeber sein für Wohnungsprojekte. Herr Burg, ist jetzt so auf diese Weise Bauen und Herangehensweise, ist ja nur einer von sehr vielen Vorschlägen, ein sinnvoller Weg aus Ihrer Sicht?
Ja, ich halte es für völlig weltfremd, und das erleben wir jetzt ja seit gut 2 Jahrzehnten, was die Politik da macht beim Thema Wohnen. Ich glaube auch nicht, dass wir mit Bauen das Problem alleine hinbekommen. Die Diskussion, die kapriziert sich immer auf das Bauen. Wenn Sie über Bauen Mieten senken wollten in einer Marktwirtschaft, dann müssten Sie eine Überproduktion des Gutes herstellen. Das heißt, wir würden uns in Leerstand bauen, damit allgemein sichtbar wird, es gibt ein Überangebot am Markt und Preise sinken. Das wird nicht passieren, das ist eine komplette politische Illusion. Das heißt, wir müssen schon auseinandersetzen damit, was haben wir an Wohnraum, wie ist der überhaupt verteilt, ist das sinnvoll verteilt, warum wird beispielsweise eine Grundsteuer auf Mieter umgelegt, warum bleibt die nicht beim Eigentümer, damit ich mit einer Steuer auch steuern kann. Das tun wir überhaupt nicht. Wir besteuern in Baden-Württemberg beispielsweise pauschal Grund und Boden, führt zu völlig absurden Fehlentwicklungen. Also ich halte von der Bundesbaugesellschaft wenig. Ich glaube auch nicht, dass der Bund damit sehr viel weiterkommt. Ich halte das für eine kurzfristige, schnelle Idee, die mal aus der Tasche gezogen wird, wie so vieles in den letzten Jahren.
Es gibt ja auch noch Förderprogramme oder dass Schrottimmobilien möglicherweise von Kommunen enteignet werden könnten und so weiter. Blicken Sie überhaupt noch durch bei all diesen Konzepten, die auf dem Tisch liegen?
Ich glaube ehrlicherweise, dass die Politik selber nicht mehr durchblickt, was sie da alles angerichtet hat. Und die Wohnungsproblematik und die Wohnungsnot, unter der wir leiden, die ist ja kein Naturgesetz. Das ist politisch gemacht. Das muss man immer verstehen. Und wir könnten dagegen etwas tun, wenn wir nicht bei einem schwer verletzten Patienten mit Wundsalbe und Pflaster kommen würden, sondern wirklich uns mal überlegen, was ist denn strukturell das Problem? Ein anderes Problem beispielsweise sind die Mietspiegel. Die Mietspiegel kaprizieren sich auf die letzten 6 Jahre abgeschlossener Mietverträge oder Mieterhöhungen. Faire Mietspiegel wären natürlich Mietspiegel, die das gesamte, also sämtliche Mietverträge in einer Kommune erfassen. Der Mieterverein zum Beispiel, die schlagen ja ein Mietenregister vor, halte ich für einen interessanten Vorschlag, könnte man politisch ja mal drüber nachdenken.
Wird aber nicht. Was soll das sein, Mietenregister?
Da würde im Grunde hinterlegt, was pro Quadratmeter wo genommen würde, über die ganze Kommune verteilt. Das wäre also in dem Fall einfach meldepflichtig, durch die Vermieter beispielsweise. Das wäre sehr, sehr einfach umsetzbar, ist kein bürokratisches Monster, überhaupt nicht. Und man könnte sehr schnell sehen, aha, was haben wir denn hier tatsächlich eigentlich für einen Preis pro Quadratmeter? Die Politik müsste dann allerdings auch mal den Mut haben, so etwas ernsthaft aufzugreifen und darüber zu diskutieren. Ein anderer Punkt wäre eine Bodenwertzuwachsbesteuerung. Das heißt, wenn leistungslos Wertzuwächse entstehen im Immobilienbereich in erheblichem Maße und Immobilien heute länger als 10 Jahre gehalten werden, dann gehen sie mit jedem Gewinn, egal wie hoch der ist, im Wesentlichen steuerfrei nach Hause. Wenn man das alles so weiterlaufen lässt, wird die Krise immer schwieriger. Es wird immer problematischer.
Ich gebe Ihnen recht, dass wir den Boden anders besteuern müssten. Nur Einspruch bei Ihrer These, dass wir uns nicht auf den Neubau fixieren sollten. Sagen Sie einfach, wo wollen wir die Haushalte unterbringen, die dringend eine Wohnung suchen? Das Pestel-Institut hat ja vor kurzem seriöse Zahlen veröffentlicht, dass allein in Baden-Württemberg 200.000 Wohnungen fehlen. Und die sind halt nicht da. Und die werden Sie nicht durch andere Maßnahmen herstellen können. Wir brauchen den Zubau, wir brauchen den Neubau dringend. Klar ist auch, dass wir uns über andere Maßnahmen unterhalten können. Verteilung des Wohnraumes, ähnliches. Bloß da sehen wir bislang nirgends in einem europäischen Land Maßnahmen, die zu einer gerechteren Verteilung von Wohnraum führen. Also dass Familien eben die 5-Zimmer-Wohnung belegen und nicht die Rentnerin alleine.
Herr Gassmann, das ist keine Frage, dass wir Neubau brauchen. Den brauchen wir auch. Wenn Sie sich die politische Diskussion angucken, geht es um Bauen, Bauen, Bauen. Wir müssen auch bauen, aber wir müssen auch gucken, wie gehen wir mit unserem Bestand um. Und wenn wir eine Grundsteuer haben, die ich als Eigentümer, wenn ich ein Gebäude besitze, durchreichen kann an den Mieter, dann werde ich mich nicht drum kümmern, wie ich das Gebäude nutze oder ob ich es effizient nutze oder ob ich es umbaue. Nehmen Sie ein anderes Beispiel. Wir haben überhaupt kein Umbaurecht. Wir haben eine Landesbauordnung. Wir haben keine Landesumbauordnung in irgendeiner Form. Und die Landesbauordnung hat zahlreiche Fehlstellen beim Umbau. Also wir müssen schon auch das Umbauen mitdenken, das Neunutzen, das Wiedernutzen. Das müssen wir auch mitdenken. Mit Bauen, Bauen, Bauen wird kein einziger Mietpreis gesenkt. Das sehen Sie auch daran, dass die neuen Wohnungen zwar häufig der Mietpreisbremse nicht unterliegen, die gehen aber alle in die Mietspiegel ein. Solange wir zubauen, erhöhen wir erstmal die Mieten für alle. Und zu glauben, am Ende werden wir dann die Überproduktion haben und dann werden die Mieten für alle sinken, das ist ein politischer Unsinn.
Frau Franz, was muss man sich denn eigentlich alles überlegen, wenn man darüber nachdenkt, wie Menschen wohnen, was man bauen kann und was eigentlich alles zu so einer sogenannten Quartiersentwicklung dazugehört?
Ja, zunächst gilt es einmal überhaupt ein Verständnis zu haben, wer kommt überhaupt zum Wohnen. Und das zeigt ja schon an der Fragestellung, dass wir immer davon ausgehen, dass wir ein gewisses Wachstumsparadigma im Hintergrund haben. Also wir nehmen an, Städte wachsen und werden weiter wachsen. Da wäre ich allerdings etwas vorsichtiger und würde mir da beispielsweise auch demografische Entwicklungen genauer ansehen. Klar, die attraktiven Ballungszentren werden weiterhin an Attraktivität gewinnen. Es sind Orte der Ausbildung und Weiterbildung, sind oftmals Universitätsstädte, sind aber auch Städte, wo ein attraktiver Arbeitsmarkt herrscht. Das heißt, es wird weiterhin vor allem Städte betreffen, die ohnehin schon einen sehr angespannten Wohnungsmarkt haben. Aber ich möchte auch an einen großen Trend appellieren, den wir haben, nämlich die Alterung der Gesellschaft, also die Frage, wie werden wir alt in unserem Wohnraum? Kann ich den schon eben angesprochenen großen Wohnraum als Ü-80-Jährige überhaupt stemmen? Oder ist die 150 Quadratmeter Altbauwohnung im vierten Stock ohne Aufzug tatsächlich altersadäquat? Wir sehen allerdings sogenannte Lock-in-Effekte. Also wenn man aus biografischer oder wohnbiografischer Situation gegeben einen angenehmen und guten und bezahlbaren Wohnraum hat, ist der Druck, sich zu verändern, sehr gering. Das heißt, freiwillig auf eine kleinere Wohnung im Alter umzusteigen, die komfortabler wäre, allerdings deutlich teurer wäre als der jetzt preisgestützte lange Mietvertrag, das ist wahnsinnig schwer, das zu verändern. Und dasselbe ließe sich durchdeklinieren an unterschiedlichsten sozialen Gruppen, ob es junge Menschen sind, die schon angesprochenen Großfamilien oder auch Menschen, die noch gar nicht lange in unserem Land leben, weil sie eine Migrationsbiografie haben oder sogar eine Fluchterfahrung haben.
Und wie würden Sie dann damit umgehen?
Ja, ich denke, da braucht es parallele Strategien, die gleichzeitig wirken in eine Richtung, wo es einen gemeinsamen sozialen Nenner braucht, nämlich Wohnen für alle und nicht nur für einige. Also parallel würde es beispielsweise bedeuten, schnell aktivierbaren Wohnraum anzudenken. In der Diskussion ist schon der sogenannte Leerstand gefallen. Wir haben tatsächlich auch in Städten, die einen angespannten Wohnungsmarkt haben, große Leerbestände, nicht nur in untergenutzten Wohnsegmenten, aber auch gerade im Gewerbe oder in auch Brachflächen tatsächlich. Und wir brauchen gleichzeitig auch mittelfristige Strategien, wie bauen wir langfristig kontinuierlich einen bezahlbaren Wohnungsmarktsegment, also die sozialen Wohnformen wie Gemeindebauten oder gemeinnützig geförderte Wohnräume. Und dann braucht es tatsächlich die großen langfristigen Planken, die wir einschlagen müssen. Und hier sollte vielleicht mal das kapitalistische Wachstumsparadigma abgelehnt werden.
Wie kann man also diese akute Wohnungsnot mit diesen Strategien, die zum Teil schon angeklungen sind, verbinden?
Die akute Wohnungsnot derzeit löst sich oftmals leider auf der individuellen Ebene. Also Menschen haben dann sogenannte resiliente Anpassungsformen. Sie ziehen beispielsweise nicht vom Elternhaushalt aus, sondern pendeln jeden Tag an ihren Ausbildungsstandort. Oder sie bleiben länger zu Hause wohnen, obwohl sie vielleicht schon ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben. Menschen leben auf beengten Verhältnissen, weil sie eben noch nicht die nächste bezahlbare größere Wohnung finden. Oder Menschen bleiben in großen Wohnräumen, obwohl es für sie viel erleichternder wäre, eine kleine barrierefreie Wohnung zu haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass unsere Biografien nicht mehr so stetig und kontinuierlich sind, wie wir das noch vor 30, 40 Jahren hatten. Wir sind sehr mobil, wir sind eine Gesellschaft, die sich sehr schnell wandelt. Das heißt, wir dürfen gar nicht mehr in diese starren Muster einmal eine Wohnung, immer diese Wohnung denken.
Herr Gassmann, deckt sich das denn mit dem Beratungsbedarf oder der Beratungserfahrung, die Sie haben vom Mieterverbund?
Ja, es deckt sich. Die Menschen wohnen enger zusammen. Das lässt sich auch statistisch zeigen. So in Stuttgart beispielsweise sinkt seit Jahren die in Anspruch genommene Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Und vielleicht auch hier angesprochen noch die wirtschaftliche Folge. Viele Betriebe und Unternehmen klagen gerade in den Ballungszentren, dass sie dringend benötigte Fachkräfte nicht bekommen, weil die keine Wohnungen finden. Nun will ich zu einem Punkt noch mal kurz etwas ergänzen. Ich glaube auch nicht, dass durch verstärkten Wohnungsbau die Mietpreise begrenzt oder sinken werden. Das ist eine Frage der Bedarfsdeckung. Wir müssen Wohnungen schaffen für diejenigen, die keine Wohnung haben. Wir haben in Stuttgart alleine in der Notfallkartei ca. 5000 Haushalte, die dringend eine Wohnung suchen. Aber die Begrenzung der Mietpreise und die Bezahlbarkeit der Mietpreise wird nur durch Ordnungsmaßnahmen zu erreichen sein. Und da hat der Herr Burg einige wichtige Maßnahmen angesprochen. Aber das Wichtigste bei Mietpreisbremse und Kappungsgrenze ist eigentlich die Kontrolle. Und so stellen wir zum Beispiel fest, dass die Mietpreisbremse in den letzten Jahren sehr wenig bewirkt hat. Wir haben zum Beispiel in Stuttgart bei 30.000 Mitgliedern, die dortige Mieterverein hat, im Jahr vielleicht 5 Fälle, wo sich Menschen auf die Mietpreisbremse beziehen. Der Vermieter, der gegen die Mietpreisbremse verstößt, der hat keine Konsequenzen zu befürchten, außer dass er nachträglich vielleicht die Miete absenken muss. Das hat keine abschreckende Wirkung. Und ich hoffe, und das sind Anzeichen da, dass die Große Koalition, insbesondere jetzt die Justizministerin in Deutschland, auf dem Wege ist, dies zu erkennen und auch die Mietpreisbremse mit Zähnen ausgestattet wird.
Schauen wir doch mal auf die Akteure. Wer wäre denn da, Herr Burg, aus Ihrer Sicht vor allem gefragt?
Ganz eindeutig die Politik. Also Sie können in einer sozialen Marktwirtschaft einem Investor schlecht vorwerfen, dass er Marktregeln sich zunutze macht, die ihm die Politik hinlegt. Das wird er tun. Und wenn ein Investor feststellt, hoppla, das mit dem Bauen ist aber ganz schön teuer, da werde ich aber hohe Mietpreise verlangen müssen am Ende, vielleicht baue ich doch besser Eigentumswohnungen hochpreisig, dann wird er das tun. So einfach ist das. Und wir haben bei den Baukosten mittlerweile eine Situation, also das Verhältnis von Bau- und Mietkosten, aber auch Grundstückskosten, Zinskosten, dass wir erschwingliches Mieten aus dem Markt heraus nicht mehr erhalten. Und die Dramatik dieser Situation, das ist in etwa so, als würde ich sagen, Sie können bezahlbares Brot über den Markt nicht mehr anbieten. Und da müsste die Politik eben sich tatsächlich mal hinsetzen, nachdenken, wie eigentlich lösen wir das, wenn wir es marktorientiert lösen wollen, bei den Zahlen, die wir im Moment haben. Da sehe ich sehr wenig, denn auch hohe staatliche Förderungen würden da an Grenzen kommen, dessen, was sie leisten können. Da müssten wir schon über neue Marktwerkzeuge nachdenken. Aber wenn ich mir die Akteure insgesamt ansehe, ganz eindeutig die Politik und hier insbesondere die Bundes- und die Landespolitik, denn die Kommunen ächzen ja selber unter den Problemen, haben aber kaum Handlungsmöglichkeiten.
Sehen Sie denn jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg oder auch Rheinland-Pfalz, wo es die neuen Landesregierungen gibt, irgendwelche interessanten aus Ihrer Sicht Vorschläge, was dieses Thema angeht?
Also wenn Sie sich die Rechnungshofberichte ansehen zur Ministerin in Baden-Württemberg, zur Bauministerin Baden-Württemberg, Frau Hasavi, dann ist das ein Totalausfall, was dort in den letzten Jahren lief. Jetzt soll das Bauministerium ja an die Grünen gehen in Baden-Württemberg. Ich glaube nicht, dass da auch nur im Ansatz irgendetwas passiert, weil ich selber feststelle, auch in Diskussionen, politischen Diskussionen, dass schon die Bereitschaft gar nicht da ist, sich tiefer in die Themen reinzudenken und wirklich mal zu überlegen, wo ist denn das Problem? Das haben Politikerinnen und Politiker in den 1940er und 50er Jahren in Deutschland, also ab 1949, ganz anders gemacht. Und in Rheinland-Pfalz ist es so, die haben, wenn Sie sich den Koalitionsvertrag, der liegt ja schon vor, wenn Sie sich den durchlesen, was die dort an Maßnahmen machen wollen, die werden keinen Schritt weiterkommen. Mit diesen Maßnahmen, das ist also, mir ist es ein völliges Rätsel, zumal Sie in Rheinland-Pfalz die Situation haben. Sie haben ja im Grunde die gleiche Koalition wie auf Bundesebene und die hätten natürlich sich ehrgeizig mal dranhängen können, hätten sagen können, wir müssen mit dem Bund wirklich in bestimmten Punkten mal reden, um voranzukommen. Passiert aber nicht.
Und was wir in Baden-Württemberg in den letzten Jahren festgestellt haben, ist, dass die privaten Investoren stark in den sozialen Wohnungsbau eingestiegen sind. Nicht aus sozialer Empathie, sondern wegen der Förderung und weil ihre privat finanzierten Wohnungen einfach nicht mehr vermietbar wären, weil die Mietpreise zu hoch sind. Von daher ist es richtig, wenn diese Förderbeträge, die die Länder und die der Bund einsetzen, deutlich erhöht werden müssen, damit bezahlbarer Wohnraum noch entsteht. Und ich will nur noch für Baden-Württemberg auch eine Zahl sagen. 65% der Mittel für den Wohnungsbau in Baden-Württemberg kommen vom Bund. Und das Land gibt viel zu wenig. Das führt dazu, dass in der Regel im März, April die Fördermittel schon aufgebraucht sind und die bauwilligen Unternehmen aufs nächste Jahr vertröstet werden. Man hat ihnen gesagt, komm dann wieder, dann kriegt ihr vielleicht was.
Es wird ja auch immer geklagt von Seiten möglicher Investoren, dass die Genehmigungen einfach viel zu lange dauern würden. Wäre das auch so ein Punkt, der wichtig wäre, Herr Burg? Oder?
Das ist ja der nächste Punkt, dass man uns erzählt, mit Digitalisierung lösen wir das Wohnungsproblem. Da werden wir relativ wenig lösen, um es mal ehrlich zu sagen. Wir haben Anfang der 1970er Jahre haben wir im Jahr bis zu 700.000 Wohnungen nur in Westdeutschland gebaut. Mit Schreibmaschinen, Bohrmaschinen, grauen Telefonen, Seilzugbaggern und ich weiß nicht was, ja. Also mit einfachsten Mitteln. Die Genehmigungen und so weiter, das ist sicherlich auch eine Krux und auch ein Problem. Das liegt in Teilen aber auch an personellen Unterbesetzungen in den Ämtern und so weiter. Und man muss jetzt aufpassen, dass man die analogen Probleme nicht einfach nur digitalisiert, ja, sondern dass wir da wirklich einen Schritt weiterkommen. Aber ich halte das alles für eigentlich ein Nebenproblem, die zentralen Probleme. Und das ist ja auch das, was Herr Gassmann gerade sagte. Wenn Sie als Investor sehen, Moment, hier rechnet sich was, dann werden Sie es tun. Wenn Sie feststellen, das funktioniert überhaupt nicht, werden Sie es nicht tun. Und jenseits der Förderung, Investoren noch andere Möglichkeiten zu geben, die Frau Franz hatte das mal kurz angesprochen, das Thema Gemeinnützigkeit. Also die Wohngemeinnützigkeit, die flächendeckend abgeschafft wurde in großem Umfang, Anfang der 1990er, das wären auch so Themen, wo man steuerlich stark herangehen könnte und was tun könnte. Aber wenn Sie das als Investor alles nicht sehen, werden Sie die Füße ruhig halten.
Es ist ja nicht nur in Deutschland oder auch in Österreich ein Problem, sondern europaweit ist es ja so, dass die Städte wachsen, dass es teure Wohnungen gibt, dass der Wohnraum knapp ist. Das sagen viele europäische Städte. Es gibt mehrere Initiativen, zum Beispiel von Bürgermeistern, die sich zusammengeschlossen haben. Die EU-Kommission bereitet ein Gesetz vor über bezahlbaren Wohnraum. Wie kann es eigentlich sein, dass in ganz Europa diese Entwicklungen so sind, Frau Franz?
Warum kommt das so? Das ist zum einen eigentlich auch ein Prädikat. Unsere Großstädte in Europa sind so attraktiv, dass sie Orte der Migration geworden sind. Also Menschen wollen dort leben, aber Menschen wollen auch diese Orte besuchen. Also ein großer Treiber dieser Wohnungsnot ist auch der Tourismus. Stichwort Kurzzeitvermietungen. Viele, viele andere Aspekte haben wir heute schon angesprochen. Wenn das alles zusammenkommt, dann wird es natürlich sehr virulent. Und die EU hat eines verschlafen, nämlich rechtzeitig, das als europäisches Thema zu thematisieren. Es gab immer wieder erste Hinweise aus bestimmten Ländern, dass Wohnen kein soziales Gut mehr ist, sondern ein Finanzprodukt, das es schwer macht für Bewohnerinnen einer Stadt, aber auch in periphereren Regionen, den Wohnraum zu bezahlen. Deswegen finde ich es an sich jetzt auch gelungen, dass die EU endlich mit Affordable Housing Plan und dann dem Act ein symbolisches Zeichen und ein politischen Willen dahinter steckt. Ich zweifle nur, dass sie genau das im Auge hat, was wir gerade schon diskutieren, nämlich eine Stärkung der Gemeinnützigkeit, eine Stärkung des sozialen Wohnbaus, ein Zurückschrauben der spekulativen, investorengetriebenen Interessen, auch ein Weg vom Wachstumsparadigma, also dieses, wir brauchen mehr und wir müssen mehr bauen. Und einen neuen Aspekt, den wir bislang noch nicht besprochen haben, wir sind auch im Zeitalter der Klimakrise, das heißt, es geht darum, Ressourcen zu schonen und nicht auf Kosten der nächsten Generationen weiter unseren Planeten auszubeuten. Das heißt, der ökologische Umbau des Wohnungsmarktes ist eine enorme Herausforderung, denn wir sehen schon jetzt, dass Renovierungen im Bestand auf heutigen Standard, CO2-emissionssensibel, mit nachwachsenden Ressourcen, wiederum nur sich diejenigen leisten können, die das finanzielle Budget dafür haben. Sowohl auf der Investorinnenseite, wer kann diese Renovierungen stemmen, als auch auf der Wohnendenseite, wer kann diese mieten und wer kann auch diese Eigentumspreise bezahlen.
Wie wichtig ist es denn, Frau Franz, dass Bürgerinnen und Bürger in Europa das Vertrauen in staatliche Akteure haben, dass diese Fragen gelöst werden, dass es Vorschläge gibt?
Das ist zentral aus meiner Sicht und auch einer der Gründe, warum wir derzeit auch diesen viel zitierten Verlust in die Demokratie oder den Glauben, dass die Demokratie nicht für alle gute Lösungen bietet, sehen. Wir brauchen vor allem auch, das schließt wieder den Kreis zu anfangs angesprochenen Kontinuität, wir brauchen auch politische EntscheidungsträgerInnen, die Planken einschlagen, die für mehrere Jahre mittelfristig gelten und nicht jedes Mal quasi neue Ideen, um ein Klein-Klein zu lösen. Wer schlau wäre in der politischen Repräsentanz, würde auf das Thema Wohnung setzen und mit langfristigen Ideen punkten und nicht mit kleinen, kurzfristigen, sogenannten innovativen neuen Vorschlägen kommen.
Ich meine auch, wer keine Wohnung findet, der nicht ausziehen kann aus der Familie und mit 30 noch mit den Eltern zusammenleben muss, wer als Rentner seine Stadt verlassen muss, weil er sie nicht mehr bezahlen kann, der zweifelt sicher auch daran, ob dieser Staat, dieser demokratische Staat für ihn noch funktioniert. Und es war wichtig und richtig, dass die EU nun endlich auch dieses begriffen hat und von ihrem eher vorher sehr marktradikalen Ansatz abrückt. Ich möchte noch daran erinnern, dass die EU ja noch vor einigen Jahren den Ländern vorgeschrieben hat, dass sie den sozialen Wohnungsbau nur für die Ärmsten der Gesellschaft fördern dürfen. Das ist ja nicht unser Bild. Es gibt Erfolge, auch jetzt in der Frage von Kurzzeitvermietung. Es gibt jetzt ab Mai ja die Registrierungspflicht, die europaweit verpflichtend ist, wo jetzt auch die Kommunen dann die Möglichkeit haben, ob die Vermietung bei Airbnb, die große Teile des Wohnungsmarktes beeinflusst, ob die legal ist. Und da ist jetzt die EU auf dem richtigen Wege.
Wobei da vielleicht auch nochmal ganz kurz ein Einwurf zu Airbnb. Man kann sich dieses Problem, was man damit hat, natürlich auch zum Werkzeug machen. Man könnte natürlich auch hergehen, könnte sagen, wir bleiben bei einer sehr strengen Kontrolle von Airbnb-Wohnungen im Bestand, vielleicht sogar noch stärker, geben aber einem Investor eine Möglichkeit, auch über Airbnb-Wohnungen Wohnraum zu schaffen, den wir aber langfristig uns zurückholen. Und wenn das Investoren sind, die ohnehin Probleme haben, ihre Finanzmittel zusammenzubekommen. Also ich kenne viele Investoren, die haben das am Ende, konnten die Grundstücke nicht kaufen, die ihnen angeboten wurden. Das waren häufig sogar genossenschaftliche Ansätze und so weiter. Und wenn ich so einer Genossenschaft eine Möglichkeit gebe, zu sagen, naja, wenn ihr 20 Wohnungen baut und ihr nehmt 5 Airbnb-Wohnungen rein und das macht ihr so lange, bis wir hier bei der Finanzierung einigermaßen klarkommen, dann nehmen wir die wieder geordnet raus. Wäre auch das ein Ansatz, wofür die Kommunen übrigens kein einziges neues Gesetz, keine einzige neue Verordnung, gar nichts brauchen. Die könnten damit morgen beginnen.
Bauen alleine reicht nicht, warum Wohnungsnot die Demokratie gefährdet. Darüber reden wir im SWR Kulturforum heute mit der Stadtgeografin Yvonne Franz von der Uni Wien, mit dem Freiburger Wohnungsbauexperten Peter Burg und mit Rolf Gassmann vom Mieterbund Baden-Württemberg. Ich würde ganz gerne das nochmal weiten vom Wohnungsmarkt auf die Bahn, auf die Bildung, auf die Mobilität, auf die Kinderbetreuung, die Digitalisierung. Kriege ich einen Arzttermin, ja oder nein? Gehört all das nicht in eine Reihe mit diesem Thema Demokratieverständnis oder Vertrauen in den Staat, Herr Burg?
Auf alle Fälle. Und wir erleben das ja vor allem auch in den Räumen, die jetzt nicht unmittelbar die ganz starken urbanen Räume sind. Aber kaum geht's, sagen wir mal, ein bisschen aufs Land, wird das ganze Thema Infrastruktur zu einer riesengroßen Frage und auch, ich glaube, auch zu einem großen Frust der Menschen. Und wenn immer weitere Sparkassen schließen und dann wird der Bahnhof noch abgehängt, die Ärzte ziehen weg, die Schulen werden geschlossen, dann wird es ein Problem. Wir haben früher natürlich auch viel stärker in den Flächen gewohnt. Wir haben ja neben dem Wohnungsmangel in den großen Städten, haben wir auch einen hohen Wohnungsüberschuss im ländlichen Raum, auch in Ostdeutschland unter anderem. Und das hat natürlich sehr, sehr stark damit zu tun. Und die Politik macht sich hier häufig auch einen schlanken Fuß. Ich nenne Ihnen mal ein ganz kleines Beispiel. Die Post beispielsweise hat gesetzliche Vorgaben, dass sie in Deutschland 12.000 Filialen unterhalten muss und in Gemeinden, ich glaube bis ab 2.000 Einwohnern, muss sie auch Filialen vorhalten. Die Sparkassen als öffentlich-rechtliche Einrichtungen ziehen sich teilweise sehr stark zurück aus den Räumen. Die haben keine Vorgaben in den Landessparkassengesetzen. Und das sind Dinge, wo die Politik nicht nur klagen müsste, sie müsste eingreifen, sie müsste einfach handeln und gucken, dass sie diese Infrastruktur stabilisiert, weil sonst ja der Zuzugsdruck in die urbanen Räume noch weiter zunimmt.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat eine Studie oder ein Projekt gemacht und hat untersucht Zusammenhänge regionaler Daseinsvorsorge und wachsende Demokratieunzufriedenheit, und zwar in 400 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland. Und es hat sich gezeigt, räumliche Unterschiede in dieser sogenannten Daseinsvorsorge spiegeln sich in Wahlergebnissen wider. Natürlich ging es hier um die AfD, und wir haben ja auch mehrere Landtagswahlen in Deutschland gehabt und haben noch welche im September, wo die AfD zum Beispiel in Sachsen-Anhalt im Moment laut einer Umfrage von INSA am 25. März bei 38% liegt. Wir wollen das jetzt nicht auf Ostdeutschland abwälzen, das macht auch die Friedrich-Ebert-Stiftung nicht. Frau Franz, es gibt ja auch in Österreich die rechte FPÖ. Sehen Sie da auch einen solchen Zusammenhang?
Diese Studie ist insofern interessant, weil das ja schon gerade im wissenschaftlichen Diskurs in der Regionalentwicklung schon länger geführt wird unter dem Schlagwort der abgehängten Regionen. Also dass sich der sogenannte Frust dann im Wahlergebnis spiegelt. Das sehen wir etwas abgeschwächt in Städten, in Großstädten, weil es dort rein vom Wahlverhalten eine tendenziell liberalere Wahlausrichtung gibt. Aber nichtsdestotrotz ist die auch in Österreich und auch in Wien die FPÖ eine wachsende politische Gruppe. Und diesen Zusammenhang, Der ist allerdings schwer zu operationalisieren aus meiner Sicht, denn es kommt zu viel zusammen. Die Beispiele, die Sie gerade erwähnt hatten mit der Daseinsvorsorge, treffen ja ganz stark das persönliche Alltagsleben. Man könnte ja auch sagen, die Alltagsökonomie. Also je leichter mein täglicher Alltag erledigt werden kann, umso zufriedener bin ich. Und wenn ich zufrieden bin, werde ich nicht nach einem radikalen politischen Wandel fragen oder jemanden strafen durch mein Wahlverhalten. Ich finde es insofern eine interessante Diskussion, weil wir gleichzeitig auch in den letzten 5 bis 10 Jahren eine Betonung des Sorgetragens auch sehen, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im zivilgesellschaftlichen Diskurs. Also, dass Menschen sich bewusst sind, ja, wenn die Politik es nicht richtet, müssen wir uns auch kollektiv organisieren. Also der Aspekt des Sorgetragens, wenn man so möchte, auch des Cares oder der Caring City ist etwas, was immer stärker kommt und das findet man dann auch vereinzelt in den neuen Stadtplanungskonzepten, wie beispielsweise der 15-Minuten-Stadt, die genau das abbildet, was wir jetzt gerade diskutiert haben, nämlich die Post, die Bank, die medizinischen Nahversorgungen, die Supermärkte, die Bildungseinrichtungen, alles in meiner direkten Lebensumgebung, sodass ich das gut erreiche. Insofern haben wir einerseits sehr, sehr viele Beispiele, wo diese Idealversorgung einer sorgenden Umgebung sehr gut funktioniert. Und gleichzeitig haben wir auch den anderen Pol in diesem Spektrum, nämlich dieser Duktus an, wir werden nicht beachtet, wir werden immer abgehängter, unser Alltagsleben ist nicht mehr bewältigbar. Wir wählen deswegen eine radikale andere Position.
Es gibt ja auch Beispiele im Wohnbereich, wo die Zivilgesellschaft oder Organisationen oder Kirchen Träger von Wohnbauprojekten sind. Zum Beispiel gab es jetzt den Spatenstich in Ludwigshafen für die Heinrich-Pesch-Siedlung. Da werden 200 Wohnungen gebaut für rund 2000 Menschen und katholische Organisationen und Jesuitenorden und so weiter sind die Träger. Werden wir einfach vielleicht auch mehr auf solche Modelle setzen müssen, Herr Gassmann?
Ich glaube, dass diese Modelle wichtig sind, aber dass sie keine Masse bewegen werden. Wir diskutieren und unterstützen auch in Baden-Württemberg Einrichtungen wie das Mietshäuser-Syndikat, die ja ähnliche Gedanken haben, nämlich Häuser zu bauen, die auf Dauer bezahlbar sind. Für mich fällt dort eigentlich auch rein das Genossenschaftswesen. Nämlich auch Genossenschaften sind ja von der Idee her eine Gründung, um dauerhaftes, bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Ich möchte zur Frage der Unzufriedenheit noch eine Anmerkung machen. Die Unzufriedenheit mit der Erfüllung von Grundbedürfnissen, dass Grundbedürfnisse nicht gelöst werden, eben zu Protest führt. Und das Seltsame ist ja dann, dass dies sowohl dann bedeuten kann, dass dieser Protest in Gebieten auftritt, wo gar keine Wohnungsnot mehr herrscht, wie beispielsweise in vielen Gebieten in Deutschlands Osten, wo wir großen Wohnungsleerstand haben. Aber dort sind die Menschen weggezogen, deswegen gibt es auch keine Läden und deswegen gibt es auch keine Schulen und deswegen gibt es auch keine Kinderbetreuungseinrichtungen mehr. Dort wählen die Leute eben rechts, weil sie sich nicht in ihren Bedürfnissen wiederfinden, wie diese Bedürfnisse dann auch durch die Stadt bzw. durch die Politik versucht werden zu lösen.
Ich möchte noch mal kurz einwerfen, dass in der erwähnten Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung ausdrücklich auch festgehalten wird, dass dieses Wahlverhalten im Zusammenhang mit Stimmanteilen für die AfD sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland besteht. Die Kommunen würde ich gerne noch mal kurz ansprechen am Schluss, Herr Burg. Sie haben sie vorhin schon kurz angesprochen, die haben keinen Handlungsspielraum. Gleichzeitig gibt es ein interessantes Beispiel aus dem Jahr 1973 aus Überlingen, wo aufgrund eines einzelnen Bürgermeisters die Zweitwohnungssteuer erfunden wurde, durchgesetzt bis vors Bundesverfassungsgericht. Gibt es denn weitere solche interessanten Vorschläge von Kommunen oder ist es einfach so, dass sie das Ende der Kette sind?
Ja, das gibt's leider viel zu selten. Und der damalige Bürgermeister von Überlingen, der hatte halt das Problem mit seiner Kommune am Bodensee, dass da viele Leute gerne ihre freien Zeiten verbracht haben. Und er konnte das über das klassische Baurecht nicht lösen, weil das waren keine klassischen Ferienwohnungen, sondern es waren Wohnungen, die wurden gekauft und wurden dann halt genutzt am Wochenende. Und das war ihm ein Dorn im Auge. Und dann hat er sich überlegt, was kann ich denn machen aus meiner Gemeinde heraus? Und die Gemeinden haben natürlich schon über die Kommunalabgabengesetze und die Freiheiten, die darüber gegeben werden, das ist sozusagen eine Durchreichung über das Grundgesetz, also vom Bund auf die Länder, auf die Kommunen. haben die schon steuerliche Möglichkeiten, können was machen. Und er hat damals die Zweitwohnungssteuer erfunden, wissen viele gar nicht, die das heute anwenden. Das ist eine Steuer, die wird heute in allen 16 Bundesländern angewandt, wie selbstverständlich, und hat darüber Steuerungswirkung in seiner Kommune bekommen. Und die Kommunen haben Freiheiten, könnten sich anders damit auseinandersetzen, müssten diese Freiheiten wirklich mal intensiv durchdenken und dann auch nutzen. Und er hat damals natürlich, als er das gemacht hat, er ist unmittelbar natürlich sofort verklagt worden, können Sie sich ja vorstellen, die haben den Mann bis vors Bundesverfassungsgericht gezogen, aber er hat es durchgesetzt. Und heute machen wir das überall. Die Insel Sylt zum Beispiel wäre ohne Zweitwohnungssteuer heute wahrscheinlich gar nicht mehr denkbar. Da würde überhaupt nichts mehr an...
Würde der Sektumsatz sinken.
Ja, naja, der vielleicht nicht, aber Krankenschwestern, Feuerwehrleute, Kfz-Mechaniker, das gibt es dann alles überhaupt nicht mehr. Ja. Meine Erfahrung ist, dass erstaunlicherweise vor allem kleinere Kommunen viel, viel interessantere Dinge auf den Weg bringen als die großen Kommunen. Wir haben in Bodeneck am Bodensee eine kleine Kommune, die haben ein schönes Projekt gemacht aus Altmacht 2. Es war ein Beratungsprogramm für Leute, die alleine in ihrem Einfamilienhaus waren. Kann man das nicht vielleicht umbauen und so weiter? Die haben das von der Kommune her gefördert. Dann haben wir eine andere Kommune am Bodensee, die haben ein ganz tolles Projekt gemacht, zusammen mit Mitgliedern der Gemeinde. Die haben barrierefreie Wohnungen im genossenschaftlichen Modell gebaut. Und dadurch konnten die Leute aus ihren Einfamilienhäusern im Ortskern rüberziehen in diese barrierefreien Wohnungen. Und dadurch sind wiederum Häuser frei geworden, in die junge Familien einziehen konnten. Die haben also diesen Kreislauf der Immobiliennutzung im Ort neu angestoßen. Und ich erlebe in den größeren Kommunen teilweise auch eine erschreckende Ideenlosigkeit. Also wir haben hier in Freiburg einen riesen neuen Stadtteil, soll einer der größten in Deutschland sein. Dietenbach nennt er sich, zigtausende Einwohner sollen da mal hinziehen. Ich finde es sehr überschaubar, wie da dran gegangen wird.
Aber ein wichtiges Modell, was die Kommunen auch praktizieren, ist ja das Münchner Modell. Das waren die ersten, die das erfunden haben, meiner Auffassung nach. Nämlich, dass wenn ein Gebiet neu geplant wird, eine Quote für den öffentlich geförderten Wohnungsbau vorgeschrieben wird. Ich meine auch in Freiburg-Dietenbach sei das der Fall, dass dort die Quote für den sozialen Wohnungsbau gegeben ist. In Stuttgart liegt sie inzwischen bei 40%.
Die liegt bei uns
in Neubau.
Was passiert da? Die Quote, also für die Hörerinnen und Hörer, man sagt halt, okay, du kannst hier bauen, aber wir erwarten von dir eine gewisse Quote in deinem Gebäude an sozial nutzbarem Wohnraum. Wenn du das nicht tust, gibt es verschiedene Sanktionsmaßnahmen. Teilweise könnte es Zahlung sein. Hier in Freiburg ist zum Beispiel so, dass man dann einen Teil seines Grundes abgeben muss an die Stadt. Der Rest, der dann übrig bleibt für den Investor, der wird dann auch bebaut, aber der wird dann so teuer, dass die Mittelschicht bei dem ganzen Modell völlig hinten runterfällt. Das halte ich für keine Lösung. Und wir hatten es von Frau Franz schon gehört, in Wien laufen diese ganzen Sachen ja seit über 100 Jahren. Und was in Deutschland völlig übersehen wird, ist die Stadt Ulm. Die Stadt Ulm hat schon zu Kaiserreichszeiten eine Grundlage gehabt, dass sie sagt, wenn wir Baugebiete neu ausweisen, muss das Land vorher der Stadt Ulm gehören. Wird es uns nicht verkauft, weisen wir es nicht aus. Das ist eine Haltung parteiübergreifend im Gemeinderat der Stadt Ulm seit über 120 Jahren. Das sind ganz frühe Modelle. München kam mit seiner sozialen Bodennutzung ja erst Anfang der 1990er dazu.
Ich würde gern zum Schluss noch mal grundsätzlich fragen, Herr Gassmann, warum gefährdet Wohnungsnot die Demokratie?
Wer keine Wohnung findet oder aus seiner Wohnung raus muss, weil er sie nicht mehr bezahlen kann, der zweifelt daran, ob der demokratische Staat in der Lage ist, seine Grundbedürfnisse, nämlich das Grundbedürfnis nach Wohnen, in irgendeiner Weise auch zu erfüllen. Deswegen muss die Politik sich stärker um die Wohnungsfrage kümmern, sowohl um den Bau von Wohnungen als auch um die Frage der Bezahlbarkeit mittels Ordnungsrecht.
Frau Franz.
Ich gehe zurück in die Genese des Roten Wiens. Das war der Ausschlag zu sagen, wir investieren in adäquaten Wohnraum, um die Wohnungsnot zu lindern, um einen sozialen Frieden herzustellen und ihn auch zu sichern. Vielleicht müssen wir wieder mehr in die Geschichte zurückblicken.
Ja, in die Geschichte zurückblicken, glaube ich auch, wäre eine gute Idee. Und ich würde der Politik den Rat geben, aufzupassen bei diesen existenziellen Gütern wie Bahn, Mobilität, Trinkwasser, Brot, Wohnen, Gesundheit. Sehr gefährlich, sich da auf Dinge einzulassen, deren Folgen man nicht absehen kann. Und wir haben jetzt lange Erfahrungen, dass vieles nicht funktioniert hat. Wir haben Zeiten gehabt, in denen haben wir das geordnet sinnvoll hinbekommen. bisschen zurückschauen, die Geschichte, uns dort was abzuschauen, ist keine falsche Idee.
Bauen allein reicht nicht, warum Wohnungsnot die Demokratie gefährdet. Darum ging es im SWR Kulturforum mit Peter Burg vom Freiburger Institut Bauen und Wohnen, mit Yvonne Franz, Stadtgeografin und Senior Lecturer am Institut für Geografie und Regionalforschung der Universität Wien und mit Rolf Gassmann, Vorstand des Mieterbunds Baden-Württemberg. Ich danke Ihnen allen für die Diskussion und am Mikrofon war Andrea Beer.